ich Matthäus 19, Vers 27 bis 30. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Soweit die Schrift.
Es soll heute Morgen um die Worte Jesu gehen, welche er seinen Jüngern kurz vor seinem Ableben von dieser Welt noch mitgegeben hat. Und dazu lesen wir aus Matthäus 16 den Vers 24. Matthäus 16, Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nun, zu wem spricht Jesus diese Worte? Jesus spricht diese Worte zu seinen Jüngern, das heißt zu seinen engsten Freunden und zu denen, die an ihm glauben. Er möchte ihnen kurz vor seiner Kreuzigung noch ein paar wichtige Dinge mit auf den Weg geben für die Zeit, wenn er nicht mehr da sein wird. Aber wen meint Jesus mit jemand? Innerhalb der sprachgelehrten Gemeinschaft der deutschen Sprache ist es bereits zu verschiedensten Auseinandersetzungen um das Wort jemand gekommen. Dabei geht es in erster Linie darum, dass die deutsche Sprache verarmt, weil das Wort jemand im Allgemeinen benutzt wird, egal ob man eine bestimmte oder eine unbestimmte Person meint. Zum Beispiel sagt man: Kann mir jemand mal helfen? Und meint damit: eigentlich eine bestimmte Person, weil gerade keine weitere im Raum ist? Oder gehört das jemand und meint damit eigentlich, gehört das jemanden, also sprich einer unbestimmten Person? Wir können aber in der Bibel davon ausgehen, weil sie ganzheitlich inspiriert und die Worte mit Bedacht gewählt worden sind, dass wenn dort jemand steht, ohne dass eine bestimmte Person angesprochen ist, es auch wirklich unbestimmt ist. Und das passt ja auch zu dem gesamtbiblischen Kontext, nämlich, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und nicht nur eine gewisse bestimmte Zahl an Personen. Wir können also festhalten, dass mit jemand eine unbestimmte Person gemeint ist, also sprich ein jeder kann sich mit diesem jemand identifizieren. Aber Jesus belässt es nicht nur bei dieser Unbestimmtheit. Er hat für die, die ihm nachfolgen wollen, auch ein paar Anforderungen, welche wir im Folgenden betrachten wollen. Ich möchte den Vers aus Matthäus 16, Vers 24 heute in drei Teilen betrachten. Erstens dem Wollen, zweitens dem Nichtwollen und drittens dem Ausführen. Im ersten Teil des Verses 24 wird die Voraussetzung sozusagen das Wollen beschrieben. Wenn jemand mir nachkommen will. Die Voraussetzung ist also der Wille des Menschen. Die Definition von Willen ist folgende. Eine fachübergreifende Sinne gehört zum Im fachübergreifenden Sinne gehört zur Willensfreiheit die subjektive, empfundene menschliche Fähigkeit, bei verschiedenen Wahlmöglichkeiten eine bewusste Entscheidung zu treffen. Das heißt, wenn es um den Willen eines Menschen geht, muss dieser die Möglichkeit haben, zwischen mindestens zwei Alternativen zu wählen, um eine eigene Meinung zu bilden. Sind diese Möglichkeiten nicht vorhanden, kann man also nicht von dem Willen eines Menschen sprechen. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, zwischen ihm und dem Widersacher, dem Teufel, zu wählen. Und somit kommt es tatsächlich per Definition zu der Möglichkeit, zwischen zwei Alternativen auszuwählen. Also kann man hier tatsächlich von dem freien Willen sprechen, per Definition. Mir scheint, dass in der Welt heutzutage es mehr denn je um den Willen eines jeden Menschen geht, aber wohlgemerkt um den eigenen Willen. Jeder möchte seinen eigenen Willen durchsetzen und es kommt immer mehr dazu, dass der Wille des anderen dabei völlig überfahren wird. Gegenmeinungen werden schnell als ein schändliches Narrativ abgestempelt, um damit der eigenen Meinung mehr Gewicht zu verleihen. Man wünscht sich die Freiheit, einen eigenen Willen zu haben, ist aber nicht mehr bereit, seinem Gegenüber das gleiche Maß an Freiheit zuzugestehen. Dadurch entsteht eine Gesellschaft, in der man oft den Willen eines anderen tun muss, um keine gesellschaftlichen Nachteile erleiden zu müssen. Aber wir müssen nicht so weit hinausgehen in die Gesellschaft, sondern auch innerhalb der Familie, die Keimzelle der Gesellschaft sozusagen, kommt es immer wieder dazu, dass es unterschiedliche Meinungen, sprich unterschiedliche Willen gibt. Der eine will zum Beispiel Spaghetti zu Mittag essen und der andere Suppe. Und wenn man sich nicht einigen kann, dann könnte das eventuell zum Streit führen. Auch denken wir manchmal, wenn der andere nicht die gleiche Auffassung hat wie ich, dann ist er gegen mich. Es kann sogar so weit gehen, dass man bereit ist, für seinen eigenen Willen den anderen zu unterdrücken und körperlich anzugreifen, um ja seinen eigenen Willen durchzusetzen. Das kann dann dazu führen, dass sich der Sanftmütige oder der Friedfertige in den Willen des Stärkeren und des Streitsüchtigen einfügt, um des Friedens willen, damit es in der Familie wieder für eine kleine Zeit ruhig wird. Gibt der Klügere nach und der Stärkere hat seinen Willen. So nach dem Motto, du hast deinen Willen und ich habe meine Ruhe. So sind vermeintlich alle wieder glücklich. Die Frage ist, ob es tatsächlich so ist. Und die noch wichtigere Frage ist, meint Jesus diesen Willen, als er sagte, wenn jemand mir nachkommen will? Ich denke, der Wille eines einzelnen Menschen hat das Potenzial, den Willen von vielen anderen Menschen zu zerstören und zu unterdrücken. Aber Jesus spricht in diesem Vers nicht davon. Er spricht von dem Willen, ihm nachzufolgen. Es geht also ganz speziell um deinen Willen und meinen, aber nicht in Bezug auf eine andere Person, sondern um ihm nachzufolgen. Und es geht nicht um den Willen eines anderen Menschen, sondern es geht um deinen Willen. Die Nachfolge Jesu ist nicht daran gekoppelt, ob dein Vater oder deine Mutter, oder die Gemeindeleitung oder dein Freund Jesus nachfolgen will. Hier geht es um deine ganz persönliche Entscheidung. Will ich Jesus nachkommen oder will ich es eben nicht? Wir als Familie haben die Erfahrungen in unserem Leben gemacht und merken das auch an unseren Kindern, dass wenn ein Wille vorhanden ist, dann gibt es oft auch einen Weg. Aber auch im Allgemeinen gilt, wenn man zum Beispiel unbedingt etwas Materielles erwerben möchte, dann muss einen niemand dazu auffordern, dass man dafür Geld beiseite legt oder dafür spart. Ja, es kann sogar so weit gehen, wenn der Wille dafür so groß ist, dass man zur Bank geht und sich das Geld irgendwie beschafft, ja, um seinen Willen zu befriedigen. Aber es muss auch nicht unbedingt was Materielles sein. Wenn man zum Beispiel sehr gerne in den Urlaub fahren möchte, weil man das ganze Jahr sich darauf gefreut hat, dann kann man auch ohne Probleme um 3 Uhr nachts aufstehen. Und das ohne zu meckern, wohlgemerkt. Die Frage, die Jesus uns durch diesen Text heute stellen möchte, ist folgende. Willst du mir nachfolgen? Oder ist die Nachfolge an irgendwelche Bedingungen geknüpft? Ist es wirklich dein Wille oder möchtest du jemand anderen damit glücklich machen? Unser Wille zur Nachfolge ist am Anfang immer entscheidend. Und nach der Willensentscheidung für oder gegen das Nachkommen Jesu können wir den Text dann auch weiter betrachten. Jesus stellt seine Jünger damals und uns auch heute vor die Wahl. Willst du mir nachkommen? Wir haben jetzt etwas von dem Willen des Menschen gehört und ich möchte noch kurz auf die Frage, die daraus resultiert, eingehen, nämlich, was ist denn eigentlich der Wille Gottes? In 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir, Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Das heißt, es ist sein Wille, dass wir uns für das Richtige entscheiden. Nur macht er das nicht auf die Art, wie es die Mächtigen dieser Welt tun, indem sie manchmal ganz offensichtlich die Menschen unter ihren Willen zwingen, damit sie das tun, was sie wollen. Oder sie machen es ein bisschen versteckter, indem sie das, was die Mächtigen wollen, subventionieren und das, was sie nicht wollen, mit Strafen belegen. Das ist die andere Art. Aber Jesus macht es nicht so. Ich habe vor kurzem ein Zitat gelesen, das fand ich gut. Da heißt es, zu einem guten Geschäft gehören immer zwei Gewinner. Nun, man kann bei dem Glauben an Jesus und bei der Nachfolge nicht von einem Geschäft sprechen, so viel steht fest. Und doch möchte ich auf das Prinzip, was hinter diesem Zitat kommt, nochmal stehen bleiben. Und zwar die Freiwilligkeit, etwas zu vollziehen, womit nach dem Vollzug beide erfreut sind. Dieses Prinzip trifft meiner Meinung nach sehr wohl auf den Glauben zu. Gottes Wille ist, dass wir gerettet werden, und wenn es auch unser Wille ist, dann beruht das auf Freiwilligkeit. Und beide haben Freude an dem Glauben. Der Vater, wenn sich das Kind für das Richtige entscheidet, und das Kind, weil es dadurch reich beschenkt wird. Kommen wir nun zum zweiten Teil des Verses, zu dem Nichtwollen. Im zweiten Teil kommt Jesus dann zu der Bedingung. Ich habe es mit dem Nichtwollen beschrieben. So verleugne er sich selbst. Hier kommt der schwierige Teil des Verses. Hat Jesus nicht eben von einem Willen gesprochen? Und jetzt redet er von Selbstverleugnung? Also von der Willenlosigkeit? Ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Nun, wir wollen uns mal den Teil ein bisschen genauer angucken und auf die Frage komme ich gleich nochmal zurück. Was bedeutet das Wort Selbstverleugnung eigentlich? Laut deutschem Duden bedeutet Selbstverleugnung das Verhalten, bei dem die eigenen Gefühle und Wünsche unterdrückt werden. Im Duden wird also von Gefühls- und Wunschunterdrückung geredet. Dieses ist zwar löblich und sehr uneigennützig, reicht aber meiner Meinung nach nicht an die Selbstverleugnung ran, von der Jesus hier spricht. Selbstverleugnung widerstrebt uns Menschen zutiefst. Wir sind manchmal sogar bereit, selbst wenn es offensichtlich ist, dass wir falsch gehandelt oder etwas Falsches gesagt haben, in diesem Falschen zu verharren. Nur damit wir vermeintlich unser Gesicht nicht verlieren. Das heißt, wir haben die größte Mühe damit, selbst Fehler zuzugeben. Hier spreche ich leider aus eigener Erfahrung. Geschweige denn, uns selbst zu verleugnen. Ja, ich denke, hier kann man mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass es eine der größten Herausforderungen eines jeden Menschen ist, sich selbst zu verleugnen. Im Lexikon zur Bibel ist die Definition für Verleugnen folgende. Verleugnen heißt, so handeln und reden, als ob man mit etwas oder jemanden, den man sehr wohl kennt und mit dem man eng verbunden ist, nichts zu tun habe. In diesem Zusammenhang ist mir die Begebenheit von Petrus eingefallen, als er Jesus im Hof des hohen Priesters Kajaphas verleugnet und dort gesagt hat, dass er Jesus nicht kennen würde, wie wir in Matthäus 26, die Verse 74 und 75 lesen. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und sogleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, das er zu ihm geredet hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er, also Petrus, ging hinaus und weinte bitterlich. Es fällt uns, da sind wir mit Petrus ähnlich, so viel leichter, andere Glaubensgeschwister und Jesus selbst zu verleugnen, weil wir Angst vor der Meinung anderer Menschen haben. Wir haben Menschenfurcht. Was würde der oder der andere dazu sagen, wenn ich jetzt Stellung dazu nehme, dass ich an Jesus Christus glaube? Aber redet Jesus hier in unserem Vers von dieser Art Verleumdung? Nein, davon redet er nicht. Er redet nicht davon, dass man jemand anderes verleugnet, sondern dass man sich selbst verleugnet. Aber was bedeutet dies denn nun? Im ersten Teil des Verses spricht Jesus ja vom Nachkommen. Wenn jemand mir nachkommen will. Und nachfolgen bedeutet, dass man Jesus nacheifert und nachfolgt. Dass man das tut, was er tut, dorthin geht, wo er hingeht. Und das ist eine Art Selbstverleugnung, weil man dann die Dinge, die man selbst möchte, nicht mehr macht oder auch nicht mehr machen kann, weil man ja jemand anderen nachfolgt. Selbstverleugnung bedeutet also, dass man Dinge, die man eigentlich tun möchte, vielleicht nicht mehr macht und stattdessen Dinge, die Jesus von uns will, vollbringt. Zum Beispiel, wenn ich beim Vorbeigehen sehe, dass der Mülleimer voll ist und ich eigentlich gerade ins Büro wollte, um dort wichtigere Aufgaben zu erledigen, aber mich dann dazu entscheide, dass ich zuerst den Müll rausbringe, dann habe ich in einer gewissen Art und Weise meinen eigenen Plan verleugnet oder hinten angestellt und habe etwas getan, was ich in diesem Moment eigentlich nicht tun wollte. Das Gleichnis Jesu von den ungleichen Söhnen finde ich in diesem Zusammenhang passend. Dazu lesen wir Matthäus 21, die Verse 28 und 29. Matthäus 21, die Verse 28 und 29. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er ging zu dem ersten und sprach: Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Dieser aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber reute es ihm und er ging doch. Hier können wir sehen, dass der Sohn eigentlich nicht in den Weinberg möchte, sich aber später aufgrund von Reue doch dazu entscheidet, sein Nichtwollen dem Willen seines Vaters zu unterordnen und doch in den Weinberg zu gehen. Der Sohn hat seine Pläne aufgegeben und hat sich in die Pläne seines Vaters eingefügt. Doch wisst ihr, was das Schönste an diesen Worten Jesu Christi ist? Dass er diese theoretischen Worte, die er hier an seine Jünger spricht, nicht nur bei der Theorie belässt. Nein, er setzt sie selbst in die Tat um und gibt seinen Jüngern und auch uns somit das perfekte und höchstmögliche Vorbild der Selbstverleugnung. Dazu lesen wir Lukas 22, die Verse 41 und 43. Lukas 22, die Verse 41 bis 43, da steht Folgendes. Und er, Jesus, riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Wir können hier in der Praxis sehen, wie Jesus sich selbst verleugnet. Er will eigentlich von seinem menschlichen Wesen her nicht die ganze Last der Welt auf sich nehmen. Er bittet Gott darum, dass dieser Kelch, dass er ihn nicht trinken muss, dass er vorübergeht. Und dann kommt das Beispiel der Selbstverleugnung. Er lässt trotz aller Not und Angst Gottes Willen in seinem menschlichen Leben geschehen. Es ist der Wille Jesu, seinem Vater nachzufolgen. Und dem ordnet er auch seine persönlichen Empfindungen und Wünsche unter. Selbstverleugnung nach göttlicher Definition ist also: aber doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ist es nun ein Widerspruch in sich, dass man zuerst wollen muss und dann wiederum nicht wollen bzw. sich selbst verleugnen sollte? Nein, das ist es nicht. Denn genauso, wenn wir eigentlich etwas anderes tun möchten, uns aber dann doch dazu entscheiden, das Gute, was wir gesehen haben, zu tun, so ist es auch hier im Vers gemeint, dass die Voraussetzung, etwas Gutes tun zu wollen, gegeben sein muss. Wenn man dann dieses Wollen hat, dann kann man seinen eigenen Willen hinten anstellen und sich dafür entscheiden, aufgrund des Willens Gutes zu tun, wiederum Dinge zu tun, die man eigentlich nicht möchte. Wie zum Beispiel die Mülltonne rausbringen, obwohl man eigentlich ins Büro wollte. Hierbei ist die Willensentscheidung, dass ich Gutes tun möchte, eine Grundsatzentscheidung. Und erst dann kann ich Dinge gegeneinander abwägen und mich dafür entscheiden, meinen Willen unter den Willen eines anderen bzw. unter den Willen Gottes zu stellen. Und nun zum dritten Teil des Verses, dem Ausführen. Und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn wir nun Wollende sind und auch bereit sind, unseren Willen unter den Willen Gottes zu stellen, reicht das aus, um Jesu Auftrag in diesem Vers zu erfüllen? Ist damit dann alles erledigt? Können wir dann sagen, wir haben sowohl das Wollen, Jesus nachzufolgen, wir nehmen uns auch selbst nicht so wichtig, und somit haben wir bereits unser Ziel der Nachfolge erreicht? Nein, Denn in diesem Teil des Verses sehen wir den großen Unterschied zwischen der Selbstverleugnung aus dem Duden und der Selbstverleugnung der Bibel, die Jesus uns vorgemacht hat, nämlich das Ausführen des Willen Gottes für uns und nicht nur das bloße Unterdrücken von eigenen Wünschen und Gefühlen. Aber heißt das jetzt, dass wenn wir Jesus nachkommen wollen, dann unseren Willen in Jesu Willen einfügen, dass wir dann sofort Jesus nachfolgen können, so sein, wie er ist, so handeln, wie er handelt, so handeln, wie er handeln würde, so zu reden, wie er reden würde? Ich habe ein kleines Beispiel dazu mitgebracht. Wir waren in der letzten Woche mit unseren Kindern für ein paar Tage zum Skilaufen in den Bergen. Und unser kleinster Sohn, der hatte den Willen, Ski zu laufen. Er war auch bereit, sich die Skischuhe anschnallen zu lassen und er war auch bereit, in die Skier reinzuklicken. Und als wir ihm dann gesagt haben, dass er einen Schneeflug machen sollte, um bremsen und lenken zu können, dann hat er uns nur angeguckt. Er konnte damit nichts anfangen. Wir haben es ihm dann gezeigt, wie das geht, haben seine Füße so positioniert, dass ein Schneeflug ergeben hat. Und haben es ihm gezeigt, wie andere Kinder es machen. Er hat es dann vom Kopf auch verstanden. Denn er hat mir immer wieder gesagt, Papa, guck mal, der macht einen Schneeflug und der auch. Aber er selbst hat es nicht hinbekommen. Der Wille war also da, das Wissen vom Kopf war auch vorhanden. Er war auch bereit, meine Anweisungen zu Folge zu leisten. Und er hat es nämlich immer wieder probiert, aber es hat einfach nicht funktioniert. Er hat nicht die Kraft dazu gehabt, nicht die Koordination. Doch dann habe ich den Kleinen einmal zwischen meine Skier geklemmt und wir sind gemeinsam einen Teil des Berges heruntergefahren. Als wir unten angekommen sind, da hättet ihr in das Gesicht dieses Kleinen gucken müssen. Er war so glücklich. Und das Erste, was er gesagt hat, war, nochmal, Papa. Nun, warum erzähle ich euch diese kleine Begebenheit von letzten Donnerstag? Mir ist aufgefallen, dass Jesus hier von sein Kreuz, nicht von mein Kreuz spricht, also aus Jesu Perspektive. Ein jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also nicht aus Jesu Perspektive, nehmt mein Kreuz auf mich und folgt mir nach, sondern ein jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir und auch die Jünger damals, die wir erstens wollen und zweitens uns dann in den Willen Gottes einordnen, haben alle unser eigenes Kreuz zu tragen. Bei unserem Kleinen war es so, dass ich ihm sozusagen auf die Arme oder zwischen die Skier genommen habe, um mit ihm gemeinsam einen Teil der Piste zu fahren. Und es war auch überhaupt nicht komisch, denn es ist allgemein anerkannt, dass kleine Skifahrer zwischen den Skier ihrer Eltern geklemmt werden, um die ersten Meter auf der Piste gemeinsam zu fahren. Doch wie wäre es, wenn ich meinen ältesten Sohn so zwischen meine Skier geklemmt hätte? Wie würde das aussehen? Und noch interessanter wäre, zu welchem Ergebnis würde das denn führen? Ja? Nun, ich als Vater wünsche mir von meinem größeren Kind, dass es schon weiter ist, dass es die Anweisungen besser umsetzen kann. Aber es ist durchaus möglich, dass ich mich mal neben ihn stelle und ihm Handgriffe reiche und ihm zeige, wie es geht, wie es funktioniert. Ich denke, dass auch Jesus sich über solche Jünger freut, die ihm selbstständig nachfolgen können. Aber er ist jederzeit dazu bereit, diejenigen zu unterstützen, die es benötigen. Dieses besagte individuelle Kreuz kann für jeden von uns unterschiedlich aussehen. Für uns als Familie war es zum Beispiel so, dass wir uns in Gottes Willen einordnen mussten. indem wir alles aus unserem bekannten Umfeld verlassen haben, um hierher in den Süden Deutschlands oder in den Norden der Schweiz umzuziehen. Aber es ist uns nicht leicht gefallen und fällt uns teilweise auch heute noch immer wieder ein wenig schwer. Wir haben uns lange dagegen gewehrt, konnten aber schlussendlich die Worte aussprechen, doch nicht unser, sondern dein Wille geschehe. In deinem speziellen Fall kann die praktische Umsetzung dieses Verses ganz anders aussehen. Stehst du vielleicht noch vor der Grundsatzentscheidung? Oder bist du gerade dabei, Gott immer wieder den Vortritt in deinem Leben zu lassen? Und zu sagen, geh du voran, Herr, ich will mich an dir festhalten? Oder lebst du bereits in der Selbstverleugnung, also in Gottes Willen, und dir fehlt noch der letzte Mut, dich ganz in Gottes Arme fallen zu lassen? Gerade dir, egal wo du stehen magst, will Jesus heute Mut machen, mein Freund. Es lohnt sich, den nächsten Schritt zu wagen. Amen. Wir werden noch mal ruhig zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns das bestmögliche Beispiel gegeben hast für die Nachfolge, indem du dich selbst verleugnet hast und deinen Willen dem Willen deines Vaters untergeordnet hast. Ich danke dir, dass wir uns heute hier unter deinem Wort versammeln durften und auch noch immer können, um darüber nachzusinnen. Bitte, lass das Wort, das ausgestreut wurde, auch Samen bringen, auch Frucht bringen in den Herzen der Menschen, die es gehört haben. Danke dir, dass du uns auch helfen willst und uns nicht alleine an der Position stehen lässt, wo wir uns gerade befinden. Hilf, dass wir Schritte des Glaubens wagen. Amen. Der Chor singt uns jetzt noch ein Lied und dazu bitte ich den Chor nach vorne.